Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Juri Steiner, der Wahlkampf in der Schweiz läuft so langsam an. Da redet man über Landwirtschaftspreise, über Steuern, über Finanzen, über Rente und alles Mögliche, aber über Kultur. Kulturpolitik wird praktisch nicht diskutiert. Ist das gut so?
Ja, es ist natürlich wie so ein bisschen der Schleichweg von der Kultur, der Cura Normal von der Kultur, was sich etabliert, was sich durchzieht, glaube ich, was sich auch nicht so an der Agenda von Wahlen und so weiter aufheizen lässt. Das ist, finde ich, ein bisschen schade, weil ich finde natürlich gut, wenn man über Kultur redet und auch möglichst kontrovers.
Also als Künstler nicht über die Wahlen reden, verstehe ich, aber dass Politiker nicht über Kunst und Kultur reden.
Ja, das ist natürlich die Frage, gibt's Kulturpolitiker in der Schweiz?
Sehen Sie denn keine?
Ja, ich weiss nicht, wie viel Künstler und Schriftsteller gibt es im Parlament. Also wie ist man vertreten?
Es hat diverse, die Bücher geschrieben haben. Einer ist sogar Bundesrat geworden, andere gehen an Vernissage. Oder sagen Sie, lesen ab und zu ein Buch. Einer, der im Parlament sitzt, ist der SVP-Vertreter Freisinger aus dem Kanton Wallis. Sonst kenne ich keinen. Das sind wahrscheinlich zu wenig, oder?
Ja, genau, das ist das Problem. Und ich glaube auch, dass aber Stimmen auch zu wenig gehört werden und die kompetenten Stimmen aus der Kultur in der Politik. Also man ist zu wenig präsent. Das ist etwas, was man sehr gut gemerkt hat bei dem Hirschhorn-Skandal, oder? Also dass es eigentlich nicht so etwas gibt wie einen Cordon Sanitaire, um solche peinlichen Fälle nicht zu verhindern in der Schweiz.
Wo hätte denn das angelegt sein, um Politik kommen oder um den Hirschhorn herum?
Ja, ich glaube, einerseits um den Hirschhorn-Nummer ist er ja durchaus da gewesen. Also es hat viele Stimmen gegeben aus der Kultur, die das probiert haben, auch gewisse Art Deeskalationsbetriebe. Es hat auch Politiker gegeben, das muss man ehrlich sagen, die nach Paris gereist sind und sich das angeschaut haben. Aber sonst, glaube ich, die ganzen Experten, das habe ich auch ein bisschen gehört von den Experten, die im Bundesamt für Kultur in diesen Gremien sitzen und für bildende Kunst zuständig sind, die sind eigentlich nicht mit dem roten Telefon zitiert worden und sagen, so sagen uns jetzt mal etwas über den Nationalkünstler oder nicht.
Also von nationalen Ständeräten, die dann etwas beschlossen haben, die hätten dort müssen anfragen, bevor sie abgestimmt haben. Das wäre schon die Idee gewesen.
Ja, das wäre natürlich super, wenn so etwas passiert, wenn man wissen, dass es das Angebot gibt und dass es die Kompetenzen gibt, so nahe beim Bund zu.
Also mit anderen Worten, das Parlament, die Politik interessiert sich eigentlich nicht für Kultur. Kann man sie so auf den einfach hineinbringen?
Nein, das will ich auch nicht wieder behaupten. Ich habe einfach das Gefühl, es gibt vermutlich im Vergleich zu anderen basishaften Interessen der Politiker vermutlich relativ geringes kulturelles Interesse, das über das Privatleben hinausgeht.
Und haben Sie, Juri Steiner, eine Erklärung für das?
Ja, es ist schon ein paar schwer, oder? Es ist immer der Luxusverdacht, der natürlich sofort immer wieder kommt. Es ist der Verdacht von dem, dass es verkopft ist, dass Kunst elitär ist, dass Kunst sich nicht wirklich auseinandersetzt. Ich glaube, die 90er Jahre, die hedonistischen 90er Jahre, haben so etwas gehabt, wo sich Kunst sehr, wie soll ich sagen, fast pubertär benommen hat. Aber ich glaube, dass die Kunst jetzt seit dem 11. September 2001 auch wieder politisiert hat, selber den Kontakt zur Gesellschaft und den gesellschaftlichen Themen sucht. Und ich glaube, dass sich es darum auch wieder verbessert, die Art von Gegenspiel.
Aber das heisst mit anderen Worten, wenn also die Politik oder vielleicht auch die Öffentlichkeit von dem gar nicht so viel gemerkt hat, dass das auch ein Scheitern ist von den Kulturschaffenden, die mit ihrer Botschaft scheinbar nicht an die Leute ankommen, auch die Politiker nicht.
Ja, aber ich glaube, das hat sich eben auch schon geändert. Also ich glaube, man redet über eine ganz andere Schweiz. Ich glaube, es ist intensiver und es ist vor allem professioneller worden als vor, sagen wir, 15 Jahren.
Was heisst denn jetzt da konkret professioneller? Bei einem Maurer weiss ich das, bei einem Künstler ist das ein bisschen schwieriger zu definieren.
Wie meinen Sie, wie eine
Situation? Was heisst professioneller, wenn Sie sagen professioneller?
Ich glaube, indem, dass man heute, wenn man grosse Projekte macht, als Künstler, als Kulturvermittler, dass man weiss, dass man mit der Öffentlichkeit zu tun hat und die Öffentlichkeit fordert etwas. Man weiss, dass im Film schaffen, man weiss, dass bei anderen, also auch bei uns in der bildenden Kunst, die Frage nach dem Besucher stellt sich, also fördert man das, was erfolgreich ist und dort investiert man und alles andere, was am Publikum vorbeigeht, wird nicht mehr unterstützt. Das sind solche Fragen, wo ich glaube, dass die Künstler und die Kulturschaffenden sehr genau wissen, dass sie sich müssen professionalisieren, wenn sie wollen, ein Publikum bekommen, wenn sie wollen, Gelder bekommen.
Also professionalisieren heisst dann Erfolg haben beim Publikum, beim Film, ist das zum Prinzip
ja, erhoben genau. Worden? Ja, ich glaube, das ist aber auch in anderen Kunstgattungen ein Thema, ist auch bei der Pro Helvetia ein Thema grundsätzlich.
Ist denn das etwas, wo Sie das Gefühl haben, Juri Steiner als Politik das so formuliert hat, macht mehr, wo wir können sagen, wir haben das Resultat, das sind Leute, die wirklich anlaufen, es gibt Schlangen vor der Kasse raus, dann ist das okay, dann gibt es auch noch mehr Geld. Ist das Politik, die das formuliert hat, oder woher kommt das Bedürfnis?
Ich habe das Gefühl, es ist ja das berühmte Dreieck zwischen der Kultur und der Politik und der Wirtschaft, oder? Wo man so nehmen kann, wie spielen die drei miteinander zusammen, und dass es dort klare Forderungen gibt, dass es etwas muss interessant sein für eine grössere Bevölkerungsschicht, wenn man etwas auch unterstützt von der öffentlichen Hand. Das kommt sicher auch von der Privatwirtschaft und dem Sponsoring. Also so die Private-Public-Partnerships, das ist etwas, was man wie miteinander definiert hat. Ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, das kommt nur aus der Wirtschaft oder nur aus der Politik. Es kommt aber auch aus der Kultur. Dass Kultur wieder näher auf die Durchführung geht, habe ich den Eindruck.
Aber was merkt ihr das konkret an einem Beispiel?
Ich glaube, nehmen wir jetzt nochmal das Beispiel von Thomas Hirschon. Oder? Thomas Hirschon macht seine Ausstellungen nicht mehr im Museum, sondern macht sie in der Banlieue von Paris. Und das heisst, er sucht die Nähe von Menschen, die nicht in die Verlegenheit kommen, in den Louvre zu gehen oder ins Centre Pompidou. Und er macht mit denen wieder Kunst, macht mit denen anspruchsvolle Kunst. Oder ich meine, die Provokation vom Hirschon, das war natürlich etwas, wo er die Gesellschaft tatsächlich auch gesucht hat und die Reibung gesucht hat mit der Gesellschaft und sie auch gefunden hat über Politiker, über die Medien und auch über die Kunstwelt intern Glaubwürdigkeit bekommen hat, indem dass er rausgegangen ist und etwas aufgebrochen hat.
Das heisst mit anderen Worten, er hätte das richtige Instrument gewählt, Provokation zum Leuten und Interessen überhaupt mobilisieren. Das müssen wir machen so.
Aus seiner Sicht, in seiner Kunst natürlich, es gibt aber nicht nur auch schon Provokateure also in der Kunstszene, es gibt natürlich auch die, wo man sagt, es hat in den letzten paar Jahren, wie soll ich sagen, das Populäre hat ganz neue Begriffe, Wertigkeit bekommen. Dass wenn man heute etwas Populäres macht, oder Volkskunst oder so.
Und das ist ja schon nicht gewesen. Ja, das ist ja definitiv nicht gewesen.
Nein, aber jetzt ist er populär. Ja. Ich glaube, er ist jetzt jemand, wo, sagen wir, in der Traditionslinie vom Chantingli steht, oder? Als Volkskünstler, der irgendwie die Expo 64 und der die Provokation braucht hat, nämlich die Maschine, die sich selber zerstört hat, die nichts produziert hat, in der Zeit, wo alle Maschinen auf Vollproduktion gestanden sind, hat er gesellschaftskritische Noten gesetzt. Damals hat man ihn abgestossen und dann heute hat jeder ein Abtrechnungstüchli oder eine Bettdecke vom Chantingli oder dem Foulard. Und ich glaube, der Prozess, der findet jetzt auch sicher statt auf einer anderen Form. Und wir sind schon in einem anderen Jahrhundert, aber mit jemandem wie mit dem Thomas Hirschon.
Also wir werden auf solchen Kopfküsse schlafen, wo der etwas zeichnet hat.
Vielleicht,
nehme ich unter, was das für Träume gibt, aber vielleicht, Sie haben ja mal einen Kongress gegen Demokratie organisiert. Das wird jetzt gegen das Gleiche ungefähr.
Ja, das war im Rahmen von der Expo und der Art de Plage Mobile du Jura, wo natürlich so in den Esprit Frondeur vom Jura übernommen hat. Und dort haben wir gesagt, ist ja interessant, an einer schweizerischen Landesausstellung einmal wie einen akademischen Kongress zu machen zum Thema Demokratie. Und wir haben dann einfach dann so abgeholt, dass wir gesagt haben, was gibt's alles frei nach Winston Churchill oder zu sagen gegen Demokratie. Und das war hochinteressant gewesen.
Jetzt haben Sie, Juri Steiner, vorhin den Begriff vom Populären gebraucht. An was haben Sie denn da gedacht?
Ja, es gibt ganz vieles. Also ich meine, ich weiss nicht, wenn Pro Helvetia Projekt in Balenberg unterstützt, das Jahr, oder? Dann ist das etwas, wo man sagt, man hat eigentlich wie ein gutes Erbe, wo man annimmt. Man nimmt es an, man tut es nicht verwerfen und so, man versucht einen neuen, unproblematischen Zugang zur Vergangenheit zu bringen. Also das ist etwas, wo der Kurt Imhoff, der Soziologe, mal im Rahmen von der Expo als Patriotismus-Leid bezeichnet hat. Das hat mir sehr gut gefallen, eigentlich als Begriff. Und dass man heisst, der Patriotismus ist nicht besetzt von irgendeiner parteipolitische Ausrichtung. Er hat etwas mit einer Mentalität zu tun und nicht mit einer Ideologie. Und die Mentalität, die können wir als Schweizer Kulturschaffende und Vermittler auch fruchtbar machen und uns das Populäre, den Patriotismus aneignen auf eine eigene Form.
Also die Tatsache, dass auch die nicht SVP wären, letztlich die meisten irgendwie Freude haben an dem Land und eigentlich so wie zufrieden sind mit der Schweiz. Das wäre ein bisschen der Untergrund
vom Nein, Ganzen. Sie können Freude haben, aber auch durchaus nicht zufrieden sein und wollen mitschwätzen, wieso dass sie nicht zufrieden sind und was man kann verbessern kann. Und ich glaube, genau dort haken die interessanten schweizerischen Kultur- und Kunstschaffenden an. Dass sie es annehmen, dass sie es gut finden, dass sie es spannend finden, dass sie sagen, das ist wirklich wie ein sozialer Kontext, den sie beherrschen. Und dort drin wollen sie auch eine Rolle spielen.
Und da hat jetzt, um jetzt auf die Politik zurückzukommen, möglicherweise nur ein Teil vom Parlament verstanden, dass es so eine Bewegung gibt. Sonst wäre das eine wunderbare Chance für jeden Politiker, da aufzukommen und zu sagen, ich bin nicht dabei. Ja, natürlich.
Ja, natürlich. Es wär natürlich eben die Rolle von den ganzen Organisationen, die es ja gibt, um Künstler herum, die sich selber formieren und so, und Kulturschaffende, also sich als Lobby wirklich auch mehr Gehör zu verschaffen und nicht nur das zu machen für ihres Gleich. Ich glaube, dort ist sicher etwas, was man noch verbessern kann. Aber dort habe ich auch zum Beispiel in der Expo 02 auch nochmal als gutes Beispiel gefunden, dass man gemerkt hat, dass wenige Kulturschaffende in dem Land haben für alle etwas geschafft, oder fast 10 Millionen Eintritte. Das heisst, dass dort Kultur und Gesellschaft sich wirklich getroffen haben auf einem sehr hohen Niveau. Und ich glaube, das müssen wir weiterverfolgen. Und das ist aber vielleicht auch eine Generationenfrage. Also, dass so eine Generation wie ich, jetzt glaube ich so zwischen 30 und 40, nicht mehr das Problem gehabt haben von früher, von der Schweiz, mit der Vergangenheit, und wo sich ein Kulturboykott und so weiter muss auf die Beine stellen, sondern nein, wir finden die Schweiz spannend und interessant als unser Gebiet, unsere Zone. Und das ist vielleicht etwas, vielleicht sind wir noch nicht in der Politik richtig vertreten. Aber das wird sicher auch passieren und das wird sicher auch kommen.
Haben Sie dann irgendwann einmal eine Tasche mit dem Schweizer Kreuz umeinander getragen?
Nein, das finde ich, das ist dann wieder, wie soll ich sagen, die Art, wo ich für mich nicht muss, ich muss nicht, das nicht so auf die Art attestieren, aber dass ich in der Schweiz arbeite oder dass ich mich intensiv mit dem Erbe von Paul Klee, einem notabene auch wirklich Schweizer Künstler, auseinandersetze, oder dass ich, weiß nicht was, früher mich um Geburtsstätte vom Dadaismus oder die einzige internationale Bewegung, die in der Schweiz gegründet worden ist, 1916 in Zürich, dass ich mich das beschäftige und ich suche, wo sind die Spurenelemente von dieser Mentalität, die die Schweiz als Nährboden immer gegeben hat für Avantgarde und für wirklich hochstehende Kultur, wie kann man die fruchtbar machen für die Zukunft?
Jetzt haben Sie Dada erwähnt, wo ja irgendwo auch ein, jetzt wird es schwierig, Sie sind der Fachmann, ich bin nicht, etwas von Distanz, Ironisierung, Protest vielleicht im Ganzen war. Sie haben gerade jetzt eine Ausstellung laufen in Basel, wo über eine französische Gruppe, so eine situationistische internationale, die das Ganze noch ein bisschen weitertrieben und politisiert hat, wenn ich das recht verstehe. Mhm. Also es gibt bei Ihnen das Interesse an der Kultur, die subversiv, protestierend, aktiv ist, ist denn das Wesentliche oder ist es einfach das, was auch möglich ist neben allem anderen?
Ich glaube, das ist auch möglich neben allem anderen. Man muss überhaupt nicht das Gefühl haben, man muss jetzt jeden Künstler irgendwie provozieren. Überhaupt nicht. Also ich glaube, auch der Paul Klee ist ein wunderbares Beispiel, dass das sehr, sehr sublim sich kann abspielen und introvertiert sich kann abspielen und trotzdem eine grosse gesellschaftliche Relevanz hat. Was aber interessant ist, einfach im ganzen 20. Jahrhundert ist eben immer das Agens von der Kultur als Provokation tatsächlich in der Gesellschaft wahrgenommen worden ist. Das hat sich aber auch wieder zu Tod gelaufen. Also es ist ja interessant, dass eben die internationale Situationist, die ist 1950 bis 68, so ist die virulent gewesen, und nachher hat sie sich müssen auflösen. Also es ist eine Art Nostalgie, die ich selber habe. Das ist vielleicht meine eigene Position gegenüber einer Protesthaltung, die einmal, irgendwann einmal sehr schön war, historisch, die aber heute nicht mehr so könnte bestehen. Also Dadaisten könnte man heute so nicht mehr machen und Situationisten sowieso auch nicht mehr. Aber wir müssen gleichzeitig die Art von Fruchtbarmachung von dem, was bin ich eigentlich selber und wie tue ich mich als Individuum frei befreien von Zwängen, von Druck von außen etc. Das ist, glaube ich, immer noch ein Leitmotiv in der Kunst und wird es auch immer bleiben. Und das ist unter Umständen vielleicht nicht so kompatibel mit einem Parlament, oder? Wenn sie alles Individualanarchisten hätten im Parlament, würde es, glaube ich, nicht funktionieren.
Man kommt es so vor, aber haben sie gewisse Sachen beschlossen. Jetzt eben das Parlament, ich will gerade auf das zurückkommen. Die Expo, haben Sie gesagt, ist ein Beispiel, wo das gut funktioniert hat, wo die Öffentlichkeit, die Kulturschaffenden und auch Private mit finanziellen Mitteln etwas geschaffen haben. Aber wenn man jetzt dort die Rolle vom Parlament und von der Politik anschaut im Vorfeld, ist das ja ein ziemliches Trauerspiel gewesen. Oder man hat gemeint, man könnte es gratis übernehmen, man hat gemeint, dass es gar nicht mühsamstens Geld nachgeschaufelt. Eine ziemlich knietige Veranstaltung. Also die Politik hat dort nicht eine gute Rolle gespielt.
Ja, und trotzdem glaube ich, aber das ist auch meine sehr subjektive Wahrnehmung, jetzt historisch nach 5 Jahren, habe ich den Eindruck, hat es etwas gegeben, wie ein Sicherheitsgefühl, letztlich eben doch. Also ich glaube, dass alle Beteiligten, ab dem Moment, wo man mal entschieden hat, man macht es jetzt, und irgendwie die Expo 01 zu einer Expo 02 geworden ist, hat man gewusst, nehme ich an, ich kenne die inneren Sachverhalte nicht, aber hat man doch gespürt im Rahmen von diesen Expo-Equipen, es kommt niemand ins Käfi wegen dem, oder es wird nochmal abgesagt, sondern man macht es jetzt und irgendwie wird es auch gezahlt. Und das ist eine Art, wie soll ich sagen, eine Grosszügigkeit gewesen auf der untersten Niveau von der Skala vom Protzen gewissermassen oder vom Staat oder von uns als Schweizer, dass wir mit dem nicht hausiert, dass man sagt, wir geben jetzt 1,8 Milliarden aus und es ist uns eigentlich gleich, wie viel der Staat muss zahlen. Sondern man hat wirklich, Buchhalter ist drauf geschaut und es war sehr streng gewesen bis am Schluss. Aber man hat gewusst, wenn es ein Defizit gibt und so, die Schweiz wird nicht in die Trümmer fallen. Und ich glaube, das ist bei anderen Projekten, wo es den Rückhalt nicht gibt, spürt man es dann wieder sehr stark, dass man auf dem eigenen Risiko spielt, mit dem eigenen Risiko und dass dort das Eis sehr dünn ist.
Was wirkt denn jetzt im Bereich von der Politik, von dieser Nixby-Erfahrung nach? Spürt man das nicht, dass das Gefühl, da ist doch irgendeine gewisse Grundgrosszügigkeit da? Oder ist wieder die alte Sparsamkeit eintreten und Kulturpolitik machen ein paar Leute, die sonst im Parlament nichts zu sagen haben?
Ja, ich weiss nicht. Ich habe mir das ein bisschen überlegt damals, wo man über die Leuchttürme diskutiert hat. Oder man gesagt hat, soll der Bund so tig wichtige Kulturinstitutionen.
Also Opernhaus Zürich werden so eins,
ein paar andere. Ich glaube 30 Millionen oder so oder, unterstützen. Und dann hat man das ja wieder zurückgezogen. Also dann haben wir gedacht, oh, das ist ein heisses Eisen, das sollte man besser nicht anlangen, weil wer ist es denn genau, wer ist so ein Leuchtturm? Und ich habe das Gefühl gehabt, dass dort hat die Schweiz das Problem auch gehabt mit der Expo intern, also auch im Verkaufen von der Schweizerischen Landesstellung nach aussen, wie man das Gefühl hat, man hat die Leuchttürme, die es dort gegeben hat, einen Sommer lang, gar nicht als das richtig wahrgenommen. Das sind nämlich extreme Ausstrahlungskraft gehabt hätten, wenn man sie besser, mutiger und selbstbewusster verkauft hat. Also darum, glaube ich, wenn es eine Schwäche gibt in der Kulturpolitik von der Schweiz, ist dann vielleicht für mich das, dass man ja nicht will, zu gross sein und international und über sich selber rauswachsen. Private Organisationen oder Projekte machen das. Also die Art Basel hat absolut keine Hemmungen, die weltgrößte Kunstschau zu sein. Oder?
Und Mess.
Man
kann es nicht nachschauen, man kann es vor allem kaufen, es wird ziemlich viel Geld umgesetzt. Jetzt ist das ein Punkt, oder? Man kann ja sagen, dass das rollt ja von man selber, insbesondere bei der bildenden Künste, das ist ja kein Problem, da wird Geld umgesetzt, das Gotterbarm, da braucht es den Staat eigentlich nicht mehr unbedingt, wenn die Künstler sonst zu ihrem Geld kommen.
Ja, es braucht ja nicht nur Künstler sollen können überleben. Es ist ja auch so, dass man von dieser Kunst etwas will. Also die Kunst ist ja nur interessant, dann, wenn sie geteilt wird, wenn sie gesehen wird, wenn sie vermittelt wird, wenn man darüber redet, wenn man sie sieht. Also für das braucht es Institutionen. Auf jeden Fall, die Art Basel geht eine Woche und nachher ist das wieder vertrocknet und findet in diesen Hallen etwas anderes statt. Die Institutionen, die Museen, die gibt es immer und die haben vielleicht auch die lange Perspektive. Also ich glaube, wir haben ja schon andere ökonomische Blasen erlebt, die geplatzt sind, oder? Und dann plötzlich kommt die Katerstimmung. Dann gibt es aber die Institutionen immer noch. Und dann ist es vielleicht wichtig gewesen, dass man auf gewisse Künstler gesetzt hat oder die vielleicht auch zu einer Zeit sehr teuer gekauft hat, einfach wie sie Qualität doch haben und über lange Sicht. Also, dass es eine andere Übersetzung gibt von den Kulturinstitutionen, das muss man ernst nehmen. Die Rolle ist sehr wichtig und dass sie vor allem in der Vermittlung an eine grössere Besucherschaft sich richtet, das ist sehr wichtig. Und der Kunsthandel widmet sich an einen Käufer, ob jetzt der privat ist und sich zuhause im Bunker oder ins Depot oder ins Schlafzimmer stellt, ist völlig gleich. Und wir sind da, die Institutionen, um einerseits die Qualität längerfristig zu heben und andererseits es öffentlich zu machen.
Zugänglich zu machen die ganze Zeit. Ich meine, Grundfrage, oder? Jedes Mal, wenn irgendeine öffentliche Hand Geld gibt für Kultur, ist ja, was nützt denn das? Das ist zwar eine blöde Frage, aber ganz ungerechtfertigt ist sie ja nicht. Mm-mm. Wie argumentiert man denn auf der Seite der Kulturschaffenden, um dem entgegenzukommen und zu sagen, wir brauchen es dem und dem Grund?
Ja, ich glaube, dass man einfach immer wieder muss darauf hinweisen, was ist denn eine Gesellschaft oder was wäre sie ohne die Kultur? Dann ist einfach nur noch die Frage, wo fängt sie an, wo hört sie auf, was ist alles Kultur und was ist dann nicht mehr Kultur, was ist Unkultur und so weiter. Aber dass man sich muss mit diesen Themen von der Kultur, die Kultur auf die Agenda setzt, auch muss auseinandersetzen, weil ich glaube, es ist so etwas wie ein Bio-Indikator für die Gesellschaft. Das heisst, wie ein Fisch, der am Schluss vom Klärprozess vom Wasser schwimmt. Wenn er schwimmt, wenn er stark ist und gegen den Strom geht, schwimmen, dann ist das auch ein gutes Zeichen für die Gesellschaft. Und wenn er oben aufschwimmt und tot Buch ist oben, und krepiert, ja, dann ist auch die Gesellschaft irgendwie in einem schlechten Zustand. Und das muss man ernst nehmen, aber die Rolle an die Kultur oder der Auftrag an die Kultur, sich mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen und zu vermitteln, was die Inhalte sind, der Druck muss von Seiten der öffentlichen Hand und von den Mäzen und Sponsoren, der muss natürlich stark aufrechterhalten werden, das ist sehr wichtig.
Also inhaltliche Ansprüche dürfen und sollen mit der Unterstützung verbunden werden. nicht im Detail, welcher Pinselstrich wo und was genau, aber dass man sagt, wir wollen irgendeinen Gegenwert, den wir auch verstehen, der vermittelbar ist, das gehört zum Ganzen, zum Spiel.
Ja, ich glaube, was ich jetzt interessant finde, ja, im Kulturförderungsgesetz, so wie es soll kommen, ist, dass man alle vier Jahre über das diskutiert, über so die Ausrichtungen, oder? Und sagt, wo sind wir, wo stehen wir, wo geht's an? Das ist nur schon interessant, wie man sich dazu verhalten kann, oder? Als Gesellschaft, auch als Kulturproduzent, sagen, wir haben das Gefühl, eben, die Gesellschaft geht in die und die Richtung. Und man hat nicht, im Jahr 2000 hat man es noch nicht gewusst, was passiert 2001 mit dem 11. September. Und plötzlich, zack, ist etwas völlig Neues auf die Bühne gekommen. Und man hat sich, die Kunst hat wie eine Kehrtwende gemacht und ist in eine andere Richtung gegangen.
Also Sie rechnen damit, dass tatsächlich das Parlament all vier Jahre dahinter, wie hinter der Landwirtschaftspolitik auch, dort jedes Mal auch inhaltlich diskutiert wird. Und dass das auch gewisse Indizien gibt für aussen. Und Künstler können sagen, nein, sehen Sie es falsch, wir müssen es anschauen, dass da ein neuer Diskussionsvorgang gesellschaftlich abläuft zwischen Politik und Kulturschaffenden, was bis jetzt in dieser Art mindestens nicht so regelmässig gibt.
Ja, und ich glaube, weil es jetzt drinsteht, glaube ich, zeigt das auch, dass sich das alle Beteiligten wünschen. Als Idealvorstellung, ob man es dann macht, ob sich die Künstlerindividuen wirklich dann mit der Bundespolitik auseinandersetzen und so weiter über das eigene Ressort raus und über die eigene Produktion raus. Das steht in den Sternen, aber ich glaube, es ist zumindest jetzt wie, es ist mal vorgegeben als Spielfeld. Jetzt muss man auf das Spielfeld und schauen, wer geht spielen, wer hat Mumm und wer nicht.
Also das Verhältnis zwischen Kulturschaffenden aller Sorten und der Politik, das ist und bleibt kompliziert. Aber Sie sehen die Chance, Juri Steiner, dass sich das jetzt durch die Gesetzesänderung, die dann mal gleich das Parlament kommt, könnte intensivieren und verbessern?
Ja, zum einen dank dem, wie es formuliert ist im Gesetz und zum anderen, wie die Gesellschaft sich bewegt, grundsätzlich auch ohne das Gesetz.
Da bin ich gespannt, was da rauskommt. Juri Steiner, besten Dank für das Gespräch.
Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.